Trainerlegende Ernst Happel sagte einst, ein Trainer ist nur wertvoll für die Mannschaft, wenn sie ihn akzeptiert. Tun die Spieler es, hängen sie an seinen Lippen. Tun sie es nicht, hängt er ihnen zum Hals raus. Und damit herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation und Fußball. Wir freuen uns heute auf eine ganz besondere Folge, denn wir haben einen spannenden Gast im Haus. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich wie immer mich und meinen Sportsfreund Jens. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, in der Tat, wir freuen uns heute auf ein spannendes Gespräch. Nicht mit Ernst Happel, da sind wir ein bisschen spät
dran. Das würde schwierig werden.
Genau. Aber wir haben einen anderen Mann bei uns, der uns viel über die Trainer im Fußball berichten kann. Aber bevor wir zu viel verraten, holen wir ihn doch erstmal ins Gespräch rein. Hallo Marc, grüß dich.
Hallo ihr zwei, freue mich heute hier zu sein.
Hi, also Marc ist der Gründer des Fußball-Startups Trainer.
Richtig, genau.
Komm Marc, dann machen wir doch mal direkt so einen Steckbrief. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du genau?
Ja, also mein Name ist Marc, ich bin 36 Jahre alt. Bin geboren und aufgewachsen in der wunderschönen Südpfalz in der Nähe von Landau und ja, habe dort eigentlich meine komplette Kindheit und Jugendzeit verbracht bis zum Abitur. Und dann hat mich der liebe Fußball über den Rhein gehievt, nämlich nach Karlsruhe, zunächst als Spieler und später dann insgesamt 5 Jahre als professioneller Fußballtrainer beim Karlsruher Sportclub.
Ah ja, okay. Welche Mannschaften hast du da trainiert? In welchem Bereich war das dann?
Ja, also Jugendmannschaften von der U14 bis zur U17 Bundesliga. Und also diese Altersklassen von 13-, 14-Jährigen bis hin dann zu 17-Jährigen.
Okay. Spannend. Ja, spannend. Auf jeden Fall. Und Trainer ist ja jetzt, wie ich das eben gesagt habe, ein Fußball-Startup, aber ja auch eine Trainer-Akademie. Wie bist du dazu gekommen, dieses Unternehmen, was es ja ist, zu gründen?
Ja, das ist eine witzige Geschichte eigentlich, weil sie, also selbst zum Trainerdasein, das war gar nicht geplant, sondern da kam ich eigentlich auch wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wurde während einer Verletzungszeit dann einfach mal mit dazugenommen und habe dann letztlich Feuer gefangen und war irgendwann dann in jungen Jahren dann relativ begeistert dabei. Habe dann in sehr, sehr jungen Jahren meine ersten Trainerlizenzen erworben. Und irgendwann, wir können uns alle noch daran erinnern, kam die Corona-Pandemie.
Ja, ja.
Und die klassischen Trainerlizenzen muss man alle 2 bis 3 Jahre verlängern lassen, tatsächlich im Präsenzunterricht. Und was in der Pandemiezeit mit Präsenzveranstaltungen und Fortbildungen war, muss ich gar nicht weiter erläutern. Die sind schlichtweg ausgefallen in dieser Zeit. Mhm. Und auf der anderen Seite hat sich E-Learning und Fernstudiengänge ja längst in allen Bereichen etabliert. Mhm. Und dann war ich relativ naiv und bin ins Internet gegangen und habe recherchiert, wo kann ich mich weiterbilden, wo kann ich meine Lizenz verlängern lassen online. Und das Problem war, dass ich nichts gefunden habe und ich mir mehr oder minder nur eins und eins zusammengezählt habe und gesagt habe, Mensch, hier kann ich vielleicht meine beiden Passionen, nämlich auf der einen Seite Fußball, auf der anderen Seite Unternehmertum, ein bisschen miteinander verbinden. Und so kam nach und nach die Idee für Trainer.
Okay. Die Trainer werden von den Verbänden ausgebildet, normalerweise. Ja, das ist der normale Weg. Du musst zu Veranstaltungen der einzelnen Verbände hier in Deutschland gehen.
Richtig, genau. Das bedeutet, der klassische Weg, den ich auch selbst durchlaufen habe, ist tatsächlich im Präsenzunterricht bei den Verbänden. Das muss man sich dann vorstellen. Man geht je nach Lizenzhöhe 2, 4, 8 Wochen in die Sportschulen in Deutschland, bekommt dann letztlich im Präsenzunterricht, früher noch bei mir, heute ist das etwas digital, aber früher noch den Leitsordner hingestellt und paukt dann im Frontalunterricht da die jeweilige Ausbildungszeit dort ab. Und mit den neuen Lernsystemen hat sich das jetzt etwas erneuert. Und zum damaligen Zeitpunkt, als ich mich mit der Online-Fortbildung befasst habe und mit Fernstudiengängen, kommt man relativ schnell auf die ZFU. Das ist die Zentralstelle für Fernunterricht und alle Fernlehrgänge und Fernuniversitäten müssen sich dort akkreditieren lassen.
Okay.
Und wir sind mit Trainer tatsächlich das weltweit erste Institut, das staatlich geprüft und anerkannt Fußballtrainer im Online-Bereich aus- und weiterbilden darf. Und seit der Fußballtrainerreform im Jahr 2023 werden wir auch von allen Verbänden, von allen Landesverbänden und vom DFB als akkreditierte Weiterbildungsmaßnahme anerkannt und angerechnet. Und so sind mehr oder minder beide Welten miteinander verknüpft.
Spannend.
Sehr cool.
Wie kann man sich denn die Trainerausbildung bei euch vorstellen? Also wie läuft das ab? Wie lange dauert sowas? Was sind da die Inhalte? Ist das dann inhaltlich identisch mit dem, was man quasi auf dem Standardweg beim DFB machen würde, oder läuft das bei euch ganz anders?
Also es ist schon inhaltlich vergleichbar. Man muss sagen, dass die DFB-Trainerlizenzen eine pyramidenartige Struktur haben. Das bedeutet, man fängt dort mit Vorqualifikation an, geht dann über die C-, B- und A-Lizenz bis hin zur EVA-Pro-Lizenz. Unsere Ausbildung ist dahingehend ein Stück weit anders, indem wir sagen, wir möchten die Trainerausbildung ein Stück weit demokratisieren. Denn beim DFB haben natürlich je nach Pyramide, kann man sich vorstellen, unten die Vorlizenzen, das haben noch die meisten Trainer, und je nachdem oben läuft die Pyramide spitz zu. Das bedeutet, die höchste Trainerstufe haben die allerwenigsten. Mhm. Das meiste Wissen, wie man sich vorstellen kann, wird aber in den letzten zwei Lizenzstufen vermittelt. Das bedeutet, das allermeiste Wissen, was wir den Trainern eigentlich vermitteln können, bleibt den meisten verwehrt. Ja, gerade im Amateur- und Jugendbereich bekommen die Trainer eigentlich gar nicht das Wissen. Ja. Und das war unser Ansatz, zu sagen, Mensch, wir möchten eine Ausbildung, die geht dafür deutlich länger. Unsere Ausbildung geht 6 Monate, ist damit auch berufsbegleitend. Aber man muss eben auch nicht im Präsenzunterricht vor Ort, weil das hält letztlich erfahrungsgemäß viele Trainer eben davon ab, Urlaub zu nehmen. Man hat viele andere Verpflichtungen, privater und beruflicher Natur. Und durch diese Möglichkeit, das in seinen Alltag berufsbegleitend integrieren zu können, möchten wir eigentlich die Trainerausbildung so ein Stück weit öffnen und, wie gesagt, demokratisieren, indem wir eine Ausbildung für alle anbieten. Wir gehen natürlich sehr individuell auf die einzelnen Teilnehmer ein. Das heißt, wir haben keinen Gruppenunterricht, sondern tatsächlich eine Individualbetreuung. Mhm. Und dann ist es so, dass eigentlich die Trainerausbildung letztlich auf 4 Säulen fußt und 4 Schwerpunkte letztlich hat.
Oh, das ist ein guter Teaser. Marc, welche 4 Schwerpunkte sind das denn? Das kannst du natürlich
noch erzählen. Ja, also es ist ganz grundsätzlich so, wenn sich ein potenzieller Teilnehmer bei uns entscheidet, die Trainerausbildung zu machen, haben wir einen 2-stufigen Zulassungsprozess, und der beinhaltet verschiedene Kriterien, dass wir gewisse Dinge einfach voraussetzen. Also den absoluten Einsteiger, das können wir tatsächlich nicht abbilden, weil wir sind ja ein 100%iger Fernlehrgang. Das heißt, eine gewisse Vorqualifikation oder Vorkenntnisse sollte der Teilnehmer schon mitbringen. Wir können ihm jetzt nicht mehr erklären, wie er einen Übersteiger vormacht oder vor einer Gruppe spricht. Das sind alles Qualifikationen, die er schon im Vorfeld mitbringen sollte. Aber dann ist es so, nach der Zulassung haben wir diese 4 Bereiche dahingehend so untergliedert, indem wir einen Online-Campus, also eine Online-Lernplattform zur Verfügung stellen, die Teilnehmer 24/7 nutzen können. Das heißt, der eine ist Frühaufsteher, der macht das gerne morgens um 4, der nächste gerne nach Feierabend und der übernächste schaut sich die Lerninhalte am Wochenende an.
Klar.
Der zweite Bestandteil sind dann, wie man es aus Studiengängen auch kennt, Begleitmaterialien, Lernunterlagen, Einsendeaufgaben, die man ausarbeiten muss und sein Wissen letztlich anwenden und vertiefen muss. Die dritte Komponente ist dann der Praxispart, und den Praxispart, den macht man normalerweise, wie gesagt, auf einer Sportschule, entweder mit den anderen Probanden, die auch in der Trainerausbildung sind, oder mit einer Demo-Mannschaft. Und auch dort wollten wir das Ganze sehr praxisnah lassen. Und deshalb haben wir gesagt, Mensch, wenn wir schon einen Fernlehrgang anbieten, dann sollen die Teilnehmer das Ganze auch mit der eigenen Mannschaft bei ihrem Verein vor Ort umsetzen können.
Ja, cool.
Das spart natürlich die Zeit, dass ich nicht irgendwo extern hinfahren muss, sondern mit meiner eigenen Mannschaft die eigenen Probleme eigentlich direkt umsetzen und aufarbeiten kann. Und dann ist es natürlich so, das ist die 4. Säule, dass wir dann mit den Praxiserfahrungen, die ein Teilnehmer gesammelt hat, dann in die sogenannten Fachaudits gehen. Diese Fachaudits sind Videokonferenzen, bei denen zum einen die Einsendeaufgaben besprochen und diskutiert werden und zum anderen die Praxiserfahrungen ausgetauscht werden. Bedeutet also, welche Probleme, Herausforderungen, Fragen sind aufgetreten, weil genau darin sehe ich eigentlich eine der Hauptherausforderungen bei klassischen Trainerausbildungen, wie ich sie auch selbst durchlebt habe. Man hat dann die 2, 4, 8 Wochen Programm. Und das hört sich dann im Frontalunterricht oder bei der praktischen Anwendung alles klar, logisch und nachvollziehbar an. Aber wenn man das Ganze, wenn die Ausbildung dann zu Ende ist und wenn man die Inhalte dann mit der eigenen Mannschaft umsetzt, dann treten auf einmal Rückfragen und Probleme auf.
Ja, ja.
Und mit diesen Fragen ist man dann letztlich dann wieder auf sich alleine gestellt, weil die Ausbildung zu Ende ist.
Mhm.
Und das war eigentlich mehr oder minder für uns der Ansatz, auf einem weißen Blatt Papier eigentlich die Konzeption zu erstellen, wie sollte denn oder wie kann und darf eine optimale Trainerausbildung aussehen. Und so kamen wir mehr oder minder auf diese vier Säulen.
Und sag mal, nur weil es mich total interessiert, dieser Praxisteil, wie kann man sich das vorstellen? Also werden da bestimmte Übungen gemacht? Also welche Inhalte fallen da so rein?
Mhm. Sehr gute Frage. Im Rahmen unserer Ausbildung ist zum Beispiel ein Schwerpunkt die Erarbeitung einer eigenen Spielphilosophie. Das heißt, wir kennen alle, das nehmen wir tatsächlich auch sehr gerne im Rahmen der Ausbildung als Beispiel, wir kennen alle Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Der eine steht für absoluten Ballbesitz, Fußball, Dominanz. Mhm. Der andere eher Jürgen Klopp dann für Pressing und Tempofußball. Mhm. Und so kann man sich das eigentlich vorstellen, dass wir im Rahmen der Ausbildung mit jedem Teilnehmer eine eigene Art Spielphilosophie erarbeiten. Im Kleinen heruntergebrochen, da geht es jetzt natürlich nicht darum, jetzt wird man vielleicht sagen, Mensch, Pep Guardiola, die können sich jedes Jahr die besten Spieler der Welt zusammenkaufen, aber ich kann in Abstrichen in meiner Region, in meiner Mannschaft schon für eine gewisse Art und Weise des Fußballs stehen. Und diese Spielphilosophie erarbeiten wir während dieser 6 Monate mit den Absolventen. Daraus abgeleitet wird dann eine Trainings- und Saisonplanung abgeleitet, die dann in einzelnen Trainingsübungen mündet und endet. Cool. Und genau diese Übungen soll der Teilnehmer dann mit seiner eigenen Mannschaft umsetzen, Erfahrung sammeln und dann, wie gesagt, wieder in den Austausch kommen mit uns.
Da sind wir ja bei einem ganz, ganz wichtigen Thema. Das ist ja schon genau so eine Sache. Sollte er sich lieber eine eigene Spielphilosophie überlegen und dann gucken, wie passen meine Mannschaftsteile daran? Oder ist es sinnvoller, aus deiner Sicht zu sagen, okay, das ist mein, in Anführungszeichen, Spielermaterial und dann passt dieser Spielstil am besten dazu? Wie gehen die Trainer davor?
Also man muss natürlich ganz klar sagen, dass der dass das Spielermaterial schon irgendwo mit auch einfließt in die Möglichkeiten, die ein Trainer dann umsetzt. Ja, wenn ich vielleicht jetzt kurz vor Rundenende eine Mannschaft übernehme, die auf einem Abstiegsplatz steht und dann auf der anderen Seite als Trainer hinkomme mit Ballbesitzfußball und dominantem Spiel, dann werden mich die Spieler natürlich als allererstes mal mit großen Augen anschauen.
In Stuttgart hat es auch geklappt.
Ja, wobei tatsächlich ja dort auch Hoeneß eine gewisse Zeit hatte. Man muss wirklich sagen, er hat es schnell hinbekommen. Ja, er hat den Fußball auch dahingehend verändert, wobei ich tatsächlich auch in Stuttgart sagen würde, dass die Qualität an Spielern schon da war.
Ja.
Da liegt es vielleicht an dem einen oder an der einen oder anderen Komponente, warum Leistung dann nicht so abgerufen werden kann. Kommen wir vielleicht später auch nochmal Leistungssport. Wie kann man wann auch Leistung abrufen? Aber ganz grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ein Trainer eine gewisse Philosophie schon haben und mitbringen sollte zu einem Verein und sich dann eigentlich gerade im professionellen Bereich der Verein dann für eine gewisse Philosophie entscheidet. Wenn wir Jürgen Klopp jetzt bei dem Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, sehen, natürlich hat er jetzt mit Liverpool oder davor mit Dortmund immer diesen erfolgreichen Fußball gespielt, aber diese Pressing-Momente und diesen Tempo-Fußball, den hat er auch schon in seiner Zeit in Mainz spielen lassen. Natürlich nicht mit dem Erfolg, weil die Spieler nicht so da waren, aber diese Art und Weise des Fußballs hat er auch mit einer etwas schlechteren Qualität der Spieler umgesetzt. Und so würde ich das tatsächlich auch einstufen. Das bedeutet, der Trainer bringt eine gewisse Philosophie mit, aber natürlich in Abstufungen dann spielen die Spieler schon eine Rolle.
Das finde ich einen super interessanten Punkt. Es gibt ja dieses Sprichwort, schlaue Menschen widersprechen anderen, weise Menschen widersprechen sich selbst. Ist denn diese Spielphilosophie sowas, wo du sagst, das ist wirklich so ein Stil, den hast du eigentlich dein Leben lang und veränderst den nur? Oder ist es tatsächlich auch möglich zu sagen, okay, ich habe jetzt beispielsweise immer Ballbesitz, Fußball gemacht, aber der Fußball verändert sich eben und ich entwickle deswegen auch eine ganz neue Spielphilosophie. Gibt's das oder sollte es sowas überhaupt geben? Oder sagst du, nee, wenn man seinen Stil hat, dann hat man den eigentlich und verändert ihn nur so im Prozentbereich?
Ja, ich würde tatsächlich eher zu letzterem tendieren. Wichtig ist, dass eine Spielphilosophie, das vermitteln wir auch im Rahmen der Ausbildung immer, niemals ein Dogma sein darf. Und das ist ein lebendes Konstrukt das entwickelt sich permanent weiter. Mhm. Wir hatten das vor vielen Jahren, da hatten wir mal die Umstellung, ihr könnt euch noch erinnern, von dem klassischen Libero mhm. auf die Viererkette. Mhm. Und jetzt sehen wir, dass sich das Ganze immer in kürzeren Zeitzyklen eigentlich weiterentwickelt. Wir sprechen jetzt über eine Dreierkette, über eine Fünferkette, nach wie vor mit Viererkette. Das heißt, diese Spielsysteme, die früher eigentlich eine komplette Dekade, Jahrzehnte in Stein gemeißelt waren, die lösen sich immer mehr auf. Mhm. Und vor diesem Hintergrund ist eigentlich diese Spielphilosophie nur eine grobe Orientierung, an der ich mich ausrichten kann, verschiedene Spielmuster erkenne. Aber was viel wichtiger ist, ist, wie die Spieler dann in diesem Moment auch reagieren. Ja, wir im Leistungsfußball, muss man mittlerweile sagen, sprechen wir auch definitiv von einem Players Game. Das bedeutet, auf diesem Level, auf diesem Niveau ist es definitiv so, dass die Spieler letztlich den Unterschied ausmachen. Je höher ich komme, desto mehr entscheiden die Spieler die Ausgänge. Wenn ich noch im Amateurbereich oder vielleicht im Jugendbereich bin und dort einen wirklich guten Trainer habe, dann kann der einfach, dann ist es eher ein Coaches-Game, der kann mehr Einfluss nehmen auf die einzelne Entwicklung der Spieler. Aber wer oben im Leistungsbereich in der Nationalmannschaft oder in den Bundesligen ankommt, der ist so stark, der ist so gut und da entscheiden dann Nuancen auch Spielausgänge.
Und ich finde es auch interessant, weil du gerade Libero sagst, es ist ja auch mittlerweile, man hat ja wirklich das Gefühl, es tut sich da extrem viel und es verändert sich viel. Wenn ich jetzt an die Bayern denke, es gibt ja auch Unterschiede, ob ich jetzt den Ball habe oder gegen den Ball arbeite. So ein Kimmich, der dann eigentlich im defensiven Mittelfeld spielt, ist aber oftmals im Spielaufbau, ist der fast ein Libero, lässt sich hinten irgendwie Richtung Innenverteidigung fallen und verteilt dann irgendwie die Bälle. Das heißt, ihr müsst ja schon auch sehr wach sein und gucken, wie verändert sich das Spiel, oder? Also wie habt ihr so die verschiedenen Ligen auf dem Schirm und in welchen Zyklen verändert ihr dann vielleicht sogar auch Trainingsinhalte, je nachdem, was gerade so up-to-date ist?
Ja, also permanent. Also dieses Monitoring mit Scouting-Software, Scouting-Tools, bei denen wir Spiele analysieren oder den Spielaufbau analysieren. Wir hatten zuletzt jetzt eine große Änderung mit der Regeländerung, dass beim Abstoß die Spieler der eigenen Mannschaft ja in den Strafraum reinkommen. Mhm. Und da sieht man ja auch, dass sich eigentlich das komplette Spiel verändert, weil wir ja vor die Situation immer hatten, dass der Spielaufbau beim Abstoß fast immer mit einem langen Ball begonnen hat, weil die gegnerische Mannschaft die Verteidiger zugestellt hat. Und mittlerweile sehen wir, dass viele Mannschaften den Spielaufbau von hinten favorisieren, weil ein langer Ball auch immer so eine 50-50-Sache ist. Komme ich an den Kopfball, erobere ich den zweiten Ball und ich habe einfach die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn ich von hinten rausspiele. Also von dem her definitiv, da müssen wir eigentlich permanent die Augen und Ohren offen halten. Mhm. Und dann geht es natürlich immer darum, es wird dann wieder ein Genie geben, der eine gute Methode und Vorgehensweise entwickelt. Und dann geht es einfach darum, dagegen wieder, also das ist immer so ein Wettrennen zwischen, wer findet gute Lösungen im Weltfußball, aber mittlerweile durch diese Scouting-Tools, es ist mittlerweile im Fußball alles gläsern, Leistungsdaten, die Leistungsdiagnostiken, es wird ja mittlerweile alles getrackt. Und da geht es eigentlich immer darum, etwas Neues gegen etwas anderes letztlich zu erfinden. Und so entwickeln sich Spielsysteme auch weiter, was eigentlich sehr, sehr positiv ist. Ja, also dieser Stillstand, wie wir es vorhin hatten, dass Spielsysteme ein Jahrzehnt lang existieren, das gibt es heute faktisch nicht mehr.
Wie siehst du denn die deutschen Trainer im internationalen Vergleich? Gibt es so eine deutsche Spielphilosophie möglicherweise auch?
Ich würde die Frage mal zweigeteilt beantworten. Das erste, wie ich die deutschen Trainer im internationalen Vergleich sehe. Ich glaube schon, dass wir als deutsche Trainer relativ international gut angesehen sind. Man sieht es jetzt, Hansi Flick beim FC Barcelona.
Klar, Tuchel.
Tuchel, ja. Genau. Dann Domenico Tedesco auch bei Belgien oder Fabian Hürzler jetzt im Sommer zu Brighton. Das bedeutet also, die Nachfrage im internationalen Markt, die ist da schon sehr groß nach deutschen Trainern, vor allem die einen gewissen Erfolg auch nachzuweisen haben aus ihrer Zeit in Deutschland. Wir beobachten ja aber auch den internationalen Trainermarkt, weil wir im Rahmen der Ausbildung auch nicht nur deutsche Inhalte haben, sondern uns auch zum Beispiel im athletischen Bereich, im Bereich der von der französischen Trainerausbildung auch Inhalte nehmen. Also wir sind nicht der deutschen Ausbildungsordnung unterworfen. Und da merkt man tatsächlich schon, dass der Bedarf an deutschen Trainern, aber vielleicht sofort ins Ausland zu gehen, gar nicht so stark zementiert ist. Wenn wir jetzt an einen Julian Nagelsmann denken, Ne? Der ist in Deutschland, hat er eigentlich immer so den nächsten Schritt dann auch machen können. Weil wir selbst natürlich auch eine Fußballnation sind. Bedeutet, wenn ich vielleicht irgendwo aus Skandinavien Trainer bin und dort Erfolge erziele, dann ist der Drang, ins Ausland zu gehen, natürlich deutlich stärker ausgeprägt, um in der Leistungsklasse dort nochmal aufzusteigen. Aber wenn wir uns jetzt mal als Vergleich dazu den englischen Fußball ansehen, der sicherlich mit so die gefragteste Liga darstellt, da habe ich zuletzt mal Zahlen gesehen. Was würdet ihr sagen, wie viel englische Trainer gibt es tatsächlich in der Premier League?
Aber letzte Woche drüber geredet, was waren es, drei
also
oder vier?
Es gibt, ne? Ich glaube, es gibt drei englische, ja, und nochmal zwei englischsprachige, also zwei Schotten oder so in der Richtung.
Genau, so. Also das ist eine verschwindend geringe Zahl von, ja, 20 Mannschaften, drei englische Trainer. Ja. Im Vergleich, in Deutschland haben wir momentan die Hälfte aller Trainer sind Deutsche.
Ja, und wir hatten ja noch einen interessanten Fakt in der vergangenen Woche, dass auch wenige englischsprachige oder auch englische Trainer auch Titel gewinnen, also auch wirklich den englischen Fußball prägen. Das sind ja eher auch ausländische Trainer gewesen in den vergangenen Jahrzehnten, seitdem es die Premier League eben gibt.
Und ich habe dazu einen interessanten Beitrag gelesen, der sich mit einem Erklärungsansatz versucht hat, warum das denn so ist mit den englischen Trainern. Und da war die Erklärung so sinngemäß, gerade weil die Premier League eigentlich die prominenteste Liga ist und gerade weil da so viel Geld zu Hause ist, wird eben auch extrem viel eingekauft und dann eben auch nach Trainern geguckt. Und dann lässt man sich noch weniger Zeit, irgendwie die englischen Trainer da nachzuholen, sondern sagt sich einfach, komm, wir holen den Pep oder wen auch immer und geben einfach das Geld aus. Siehst du das auch so oder gibt es da noch andere Gründe, warum das so ist?
Also dieser Erfolgsdruck ist definitiv nochmal in England ein ganz anderer, vor allem weil die englischen Vereine ja ganz häufig auch Investoren gesteuert sind. Das bedeutet, die sehen das schon nach dem Motto, ich investiere hier Geld und möchte auf der anderen Seite aber dann auch sportlichen Erfolg wieder haben. Das heißt, diese Geduld, die wir in Deutschland ja häufig auch zu Recht kritisieren, wenn nach drei Monaten schon der nächste Trainer wieder entlassen wird, aber der ist in England einfach noch stärker ausgeprägt, wegen dieser, also letztlich auch von den Spielern her, die ganze Welt strebt eigentlich dorthin und das macht es natürlich auch für ambitionierte Trainer mal fernab von der Bezahlung, mal ganz grundsätzlich sehr, sehr attraktiv, dort als Trainer tätig zu sein.
Klar.
Und genau, also es ist ja nicht umsonst auch so, was die Fernsehgelder und so weiter angeht, sicherlich die attraktivste Liga. Und das bringt natürlich dann so Begleiterscheinungen wie Druck mit, wobei es natürlich schon mal interessant wäre, auch so diese englischen Trainer mehr im Vergleich zu sehen. Ich kenne tatsächlich die englische Trainerausbildung relativ gut, weil wir uns, wie gesagt, damit auch befasst haben. Und ich würde tatsächlich sagen, dass die Ausbildung per se der Deutschen in nichts nachsteht. Aber es ist natürlich, wir als Beobachter, sage ich jetzt mal, die bekommen natürlich die Insights gar nicht so sehr mit. Bedeutet also, es liegt häufig an den Chancen, die vielleicht ein Trainer dann einfach mal bekommt auf einem absoluten Top-Niveau. Und da sind natürlich viele Sportdirektoren, denen ist das vielleicht dann lieber, einen erfahrenen Trainer aus dem Ausland zu holen, als einem jungen Fabian Hürzler damals bei St. Pauli mit 28, 29 Jahren oder Julian Nagelsmann damals bei der TSG Hoffenheim, jemand in so jungen Jahren das Vertrauen zu schenken.
Ja. Ja, ist ja zum Beispiel die Championship, also die zweite Liga, die ist ja gespickt mit englischsprachigen Trainern. Also das heißt, die gehen eher eine Stufe tiefer rein und in der Premier League wird's schwierig, weil du eben Fabian Hürzeler gesagt hast, das ist natürlich auch ein brutaler Unterschied. St. Pauli hat jetzt, glaube ich, vor der Saison 2 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben und Fabian Hürzeler das 100-fache oder sogar das 150-fache dessen. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Arbeiten dort vor Ort. Ne?
Aber ich finde es interessant, also gerade weil diese Quote der englischen Trainer so gering ist, dass dann jetzt aber so ein Aufstand gemacht wird, wenn Tuchel Nationaltrainer wird. Also sie müssten sich ja eigentlich in England schon dran gewöhnt haben, dass die englischen Trainer da nicht so präsent sind. Aber da wird dann scheinbar eben nochmal unterschieden zwischen Vereins- und Nationalmannschaftsfußball.
Ne? Ja. Ja, und vielleicht auch in England traditionell mit den Deutschen, da gibt es ja dann vielleicht auch den ein oder anderen Vorbehalt, gerade im Fußball.
Möglicherweise.
Kommen wir nochmal zurück zu den deutschen Trainern. Also gibt es so eine deutsche Spielphilosophie? Gibt es einen deutschen Fußball?
Also ich würde behaupten, wir müssen ja den Trainer mal uns nicht nur auf dem grünen Rasen vorstellen. Das ist ja da draußen auch so, wenn ich häufig mit Fans dann, ich gehe auch gerne ins Stadion nach wie vor und hole mir dann noch ganz klassisch eine Bratwurst und ein Bier zum Spiel, das gehört einfach dazu im Stadion. Und aber die Vorstellung tatsächlich von diesem Trainerwesen, die deckt sich tatsächlich nur wenig mit der Realität. Wir haben heute das Trainerdasein besteht zum überwiegenden Teil aus, ich nenne es jetzt mal ganz trocken, einem Bürojob. Das heißt, die sitzen in ihren Trainerbüros, die machen Analysen, die sprechen mit den Spielern, die gehen zu den Physios, die sprechen mit Ärzten. Da geht es um Belastungssteuerung, Athletiktraining, Trainingsvor- und Nachbereitung, Steuerung. Das heißt, der geringste Teil findet tatsächlich auf dem grünen Rasen statt und der überwiegende Teil darüber hinaus. Und so müssen wir das Trainerwesen auch grundsätzlich sehen. Das heißt, der Trainer ist nicht nur dafür verantwortlich, was auf dem Platz passiert, sondern auch darüber hinaus. Und ich würde schon behaupten, dass der Deutsche per se nach wie vor noch sehr viel Wert auf Ordnung, Struktur, Respekt, Pünktlichkeit, also diese deutschen Tugenden, die spüren wir natürlich im internationalen Vergleich. Das hört man auch, wenn man Interviews mehr oder minder von Spielern jetzt liest und hört, die nach Saudi-Arabien gehen oder sonst irgendwo in Länder, wo der Fußball nicht die Tradition hat, dass es da mal mit dem Training startet, dann wird es vielleicht eine halbe Stunde später oder sonst irgendwas. Das wäre ja bei uns, sage ich jetzt mal, unvorstellbar. Da gibt es ja mit Strafenkatalogen für jede Minute zu spät schon, was weiß ich, wie viel, 100 oder 1000 Euro. Also die Spielphilosophie als solche würde ich tatsächlich nicht rein deutsch sehen, aber dieses Drumherum, diese Organisation, diese Struktur, auch so ein bisschen dieses Nörgeln, ja, nach den Spielen, diese Kritik, die man dann bekommt. Ich war jetzt zuletzt auch in Frankreich bei Spielen. Da ist eigentlich, wird das Spiel, der Spieltag mehr als Highlight erachtet. Und wenn Abpfiff ist, dann ist Abpfiff und dann unterhält man sich noch über alles Mögliche. Und in Deutschland ist ja wirklich, das geht ja teilweise Tage und Wochen, gerade bei Derbys, dass man sich da bis zu einem halben Jahr, bis das Rückspiel wieder ansteht, eigentlich über genau dieses Spiel noch unterhält. Ja. So.
Stimmt. Mich würde total interessieren, wenn du jetzt schon sagst, also ein guter Trainer ist offensichtlich ein Bürohengst, muss er irgendwie zwangsläufig sein. Was macht denn im Jahr 2024 noch einen guten Trainer aus? Also welche Skills sind heute gefragt, vielleicht auch im Gegensatz zu früheren Jahren.
Ja, das ist, da hast du dir die Königsfrage herausgesucht. Das ist auch die meistgestellteste Frage von den Teilnehmern unserer Trainerausbildung. Wenn man sich dem Ganzen didaktisch, wie jetzt wir als Lehrende, nähert, dann würde ich die Frage so ein bisschen so beantworten. Wir haben im Rahmen unserer Trainerausbildung 5 Kernbereiche herausdefiniert, die Fähigkeiten eines Trainers auszeichnen. Das sind zum einen persönliche und soziale Fähigkeiten, die also wie hole ich eine Mannschaft ab? Wie kommuniziere ich mit ihnen? Wie kann ich die Mannschaft hinter mich bringen oder den ganzen Staff, ne? Heute ist das mittlerweile, früher gab es einen, also was hat sich verändert auch zu früher? Früher hatte ich einen Co-Trainer und vielleicht noch einen Torwarttrainer vor 20 Jahren, das war's. Heute ist der Staff um das Team herum mindestens genauso groß wie die Mannschaft. Das heißt, das sind 20 bis 30 Leute, die da hintergrundaktiv Videos schneiden, alles Mögliche tun. Also vor dem Hintergrund, das ist eine ganz wichtige und wesentliche Komponente. Man nennt es so, ich glaube, Jürgen Klopp hat auch diesen Begriff geprägt, Menschenfänger, also dass man die Leute hinter sich bringt. Das bezeichnen wir oder das fällt eigentlich unter diese zwei persönlichen und sozialen Komponenten. Dann gibt es auf der anderen Seite die methodischen und die fachlichen Fähigkeiten. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, die muss jeder Trainer mitbringen. Also wie studiere ich eine gewisse Spielformation ein? Wie kann ich die Viererkette verbessern? Wie muss ich in bestimmten Spielsystemen agieren gegen eine Viererkette, gegen eine Dreierkette? Wie verhalten sich die Spieler? Also all das fällt dann letztlich unter die methodischen und fachlichen Fähigkeiten. Und das Letzte sind dann organisatorische Fähigkeiten. Damit meinen wir nicht nur, wann ist Treffpunkt und wie lang vom Spiel treffen wir uns, sondern auch insgesamt die Abstimmung, Belastungssteuerung innerhalb des Trainings und während des Spiels dann eben auch. Und das sind eigentlich so die 5 Schwerpunkte, die wir eigentlich im Rahmen der Trainerausbildung didaktisch jetzt mal vermitteln. Und wenn ich das jetzt mal ganz plakativ sagen würde, der größte Unterschied ist tatsächlich, nicht nur, weil ich bei euch heute hier zu Gast bin, aber ist tatsächlich diese Kommunikation, dieses Coaching oder wie man es neudeutsch auch sagt, Leadership, so würde ich es vielleicht mal unter diesem Begriff dann auch nennen.
Ja, man hat einfach auch so das Gefühl, wir reden regelmäßig und gerne über beispielsweise Felix Magath, der für uns einfach noch so das Sinnbild einer älteren Trainergeneration ist, wo man immer so denkt, okay, der ist halt der Feldwebel, der dann eigentlich nur so weit kommuniziert, dass er den Spielern sagt, wo der nächste Medizinball liegt. Das funktioniert so nicht mehr wirklich, oder? Also liegt das an der Spielergeneration jetzt, der neuen? Es hat sich ja viel verändert, auch mit dem Ringsherum, mit sozialen Medien. Die Spieler, also inszenieren sich ja auch selber. Das sind ja auch Persönlichkeiten. Also liegt das daran oder ist es überhaupt so? Also ist es wirklich so, dass man heute anders kommunizieren muss, weil die Spieler auch anders drauf sind?
Definitiv. Also ich glaube, das sind ja dann ganz einfach Dinge, die in der Gesellschaft stattfinden, in denen der Fußball dann letztlich nur das Vehikel ist. Also, und es ist ja definitiv so, dass Spieler der heutigen Generation mehr abgeholt werden müssen. Mhm. Wenn wir an die Anfänge von Felix Magath denken und der ein Machtwort gesprochen hatte, der und der spielt, dann gab es da keine Widerrede oder dann musste man den Spielern, die auf der Bank oder auf der Tribüne saßen, teilweise vielleicht gar nicht so viel das Ganze begründen. Und heute ist das einfach so, die Spieler sind deutlich sensibler, die haben viel mehr Einflüsse, die sie auch verarbeiten müssen, ja, durch soziale Medien dann auch, Freunde, Umfeld, sie bekommen viel mehr mit. Und da ist es einfach wichtig, dass diese Kommunikation untereinander, diese Begründung, dieses Verständnis, warum ist das so, dass das viel stärker eigentlich innerhalb der Mannschaften stattfindet. Jetzt muss man fairerweise sagen, manche sagen ja, das ist ein Auslaufmodell oder die Art und Weise dieser klaren Hierarchien hat seinen Zenit überschritten. Ich würde tatsächlich sagen, dass es schon Möglichkeiten gibt, auch einen durchaus hierarchischen Führungsstil innerhalb einer Mannschaft zu etablieren. Es geht aber dann im Trainerteam, im kompletten Staff, eine gewisse Ausgeglichenheit herzustellen. Das bedeutet, das sehen wir zum Beispiel bei den DFB-U-Nationalmannschaften, da haben wir ganz häufig die Situation, dass es einen Ex-Profi gibt, der sozusagen diese Spielersicht dann einnehmen kann. Mhm. Dann gibt es einen Wissenschaftler, einen Tüftler, der vielleicht von der Uni kommt, der diese sportwissenschaftlichen Hintergründe mitbringt und dann noch einen Cheftrainer, der übergelagert letztlich dann die Entscheidungen trifft und der aber vorher ganz häufig Co-Trainer in einer anderen Mannschaft war und dann den nächsten Schritt eben macht. Also so eine gewisse Ausgeglichenheit und Aufgabenteilung zwischen diesen großen Staffs mittlerweile halte ich tatsächlich für sehr sinnvoll, weil, und das ist ja auch so, unterschiedliche Trainer oder unterschiedliche Typen können ja auch Erfolg haben. Felix Magath wurde mit Wolfsburg auch Meister, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber nichtsdestotrotz hat das kein oder muss das kein, sag ich mal, gebietet das keine Garantie auf Erfolg, wenn man jetzt der kommunikative Typ wäre.
Es ist halt irgendwie sympathischer, ganz grundsätzlich, wenn man so das Gefühl hat, man redet miteinander und schreit sich nicht nur Befehle entgegen.
Ja, man hat ja auch das Gefühl, dass es immer mehr auch jetzt dann auf die Mannschaften ankommt. Also zum Beispiel so ein Xabi Alonso hat ja so ein Leadership auch in seiner Mannschaft aufgebaut, indem er eben so einen Granit Xhaka dazugeholt hat. Also auch die Mannschaften werden ja dann manchmal hierarchisch aufgebaut.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema innerhalb der Mannschaft. Das bedeutet, ich glaube, wenn es gut läuft und wenn ein Spiel 3-4-0 steht, da hat man ja teilweise bei Borussia Dortmund so das Gefühl. Also läuft ein Spiel gut und kommen die wirklich mal ins Rollen, dann können die mal einen Gegner 5, 6, 7-1 abschießen. Mhm. Aber gerade jetzt so in den letzten Jahren, wenn es dann mal spitz auf Knopf steht, ich Meister werden kann und dann halt immer wieder und immer wieder in diese gleichen Muster reinfalle, dann steckt da vielleicht auch was innerhalb der Mannschaft, was eben auf Basis der Hierarchie, ne, Dortmund hat jetzt mit Marco Reus und Mats Hummels auch zwei Führungsspieler der letzten Jahre abgegeben. Das wird vielleicht auch seine Hintergründe oder seine Gründe haben, was wir vielleicht nicht immer sehen, dass Dortmund eben dort auch so eine Art Führungswechsel aufbauen wollte für die nächsten Jahre, dass da andere Leute auch hineinwachsen. Und diese Hierarchie innerhalb einer Mannschaft ist extrem wichtig. Wobei das Beispiel Xabi Alonso zeigt ja sehr gut, ich würde auch sagen, dass Xabi Alonso auch als Spieler nie ein Lautsprecher war, aber immer auch auf dem Platz vorweggegangen ist und eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft hatte. Also wenn wir uns einfach mal so erfolgreiche Trainer anschauen, Xabi Alonso, Pep Guardiola, Simeone bei Atletico Madrid. Mhm. Da ist schon häufig so diese Tendenz, okay, als Spieler sehr erfolgreich gewesen, vielleicht auch so defensives Mittelfeld als Position gehabt, aber schon damals als Spieler schon der Chef auf dem Platz, nicht immer der Lautsprecher, aber schon eine Führungsposition inne, und das hilft, denke ich, später schon als Trainer dann auch eine natürliche Autorität aufzubauen. Das ist dann nicht, dass ich das mit großen Worten oder mit Lautstärke füllen muss, aber aufgrund der eigenen Historie, wenn man so einen Zinedine Zidane dann als Trainer vor sich sitzen hat, dann ist das schon nochmal eine andere Nummer.
Ja, da denke ich ganz spontan natürlich auch an Vincent Kompany, von dem ich auch tatsächlich immer beeindruckt bin, wenn ich seine Interviews höre oder die Pressekonferenzen sehe, dass der einfach zumindest mal nach außen vermittelt, dass er wirklich in sich ruht. Und ich kann mich dann nur bedingt in den Spieler reinversetzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einem das durchaus sympathisch ist, wenn da einer nicht rumkrakeelt. Und jetzt auch nach der Niederlage in der Champions League fand ich es auch gut, wie er es gemacht hat. Er hat sich da vorm DAZN-Mikro auch nicht in die Falle locken lassen. Laura Bontora hat ihn, glaube ich, 5-mal gefragt, was seine Analyse ist, was da jetzt schiefgegangen ist. Und er hat gesagt, ich gucke mir das in Ruhe nochmal an. Und ich werde jetzt nicht spontan irgendwie hier was raushauen, und das finde ich einfach auch gut. Und sie hat das dann so sinngemäß, ja, aber die Fans wollen das doch auch wissen. Da habe ich mir gedacht, Laura, die Journalisten wollen das wissen. Du willst das wissen. Ich als Fan, ich sage mir, ich finde es genau richtig so, dass er jetzt nicht lospoltert, irgendwas sagt, wo sich irgendein Spieler angegriffen fühlt, sondern irgendwie ruhig bleibt. Ne? Mhm. Aber es natürlich gibt es auch andere Arten, aber ich als Bayern-Fan bin total interessiert, was hältst du denn von außen betrachtet, von Kompany, so von seinem Einstand?
Also insgesamt muss ich tatsächlich sagen, fand ich die Vorgehensweise insgesamt von Bayern und damit, wie Kompany überhaupt in dieses Amt kam, natürlich maximal unglücklich. Und ja, damit startet er natürlich auch mit einem denkbar ungünstigen Malus dann auch in diese Trainerarbeit. Also so als vierte, fünfte, gefühlt sechste Wahl dann irgendwie vorgestellt zu werden. Ja. Da trägst du schon einen Rucksack mit dir rum. Und diesen Rucksack hat er, glaube ich, aber in dieser Anfangszeit einfach durch seine Art und Weise, wie du es auch schilderst, sehr gut ausgezogen und abstreifen können. Wie sich das jetzt im Laufe der Saison entwickelt, das muss man tatsächlich jetzt auch noch abwarten. Ich nehme schon wahr, dass Bayern auch so ein Stück weit das Spiel jetzt umgestellt hat. Du hast gesagt, mit Kimmich, der eigentlich relativ viel Freiheiten hat. Ich als Außenstehender nehme es so wahr, dass es tatsächlich unter Tuchel sehr viele Restriktionen gab, sehr viele Vorgaben. Tuchel sagt ja auch selbst, dass er viel in Mustern arbeiten lässt, dass die Spieler innerhalb dieser Muster zwar Freiheiten haben, aber es wirkte teilweise gerade zum Ende der Saison dann doch schon sehr, ja, gezwungen teilweise. Das mag dann daran liegen, dass Bayern natürlich auch mit einer der schlechtesten Saisons gespielt hat seit, ja, weiß ich nicht wie viele Jahren, aber insgesamt muss man da einfach sagen, da hat zum Beispiel, glaube ich, Trainer und Thomas Tuchel, kann man geteilter Meinung sein, aber fachlich mit den Erfolgen, die er gefeiert hat, ja natürlich ein absoluter Top-Trainer. Aber er und Bayern München, das hat definitiv nicht gepasst. Und ich merke jetzt wieder, dass wir wieder, welche Trainer hatten bei Bayern Erfolg? Ja, Jupp Heynckes, ja, der durch eine Menschlichkeit überzeugt hat. Ich glaube nicht, dass Jupp Heynckes die modernsten Trainingsmethoden hatte oder sonst irgendwas. Aber der hat die Spieler, dieses bayerische Mia San Mia, einfach implementiert. Und da konnten die Spieler, hatten viel Eigenverantwortung. Ich glaube, dass Kompany dadurch, dass er auch vom Alter her noch sehr nah an den Jungs eben dran ist, dass er da eben auch sehr viel Verantwortung den Spielern mitgibt. Ja. Und vor dem Hintergrund halte ich seinen Start auch nach einer denkbar ungünstigen, nicht von ihm verschuldeten, sondern vom Verein, aber denkbar ungünstigen Intronisierung auch für sehr verheißungsvoll.
Mhm. Er bringt natürlich auch so eine Ruhe auch mit. Und das ist natürlich auch gefußt auf den Erfolgen, die er gefeiert hat. Also, dass er eben mit Manchester City fast alles gewonnen hat. Er hat die Champions League nicht gewonnen, aber natürlich auch mit Pep Guardiola so einen Mentor noch hatte. Also das gibt ihm ja schon auch ein bisschen Kredit. Ja.
Definitiv. Ich glaube, es ist definitiv nicht hinderlich, wenn man solche Trainer hatte. Ganz klar, man muss seinen eigenen Weg gehen und muss den auch finden. Und den kann man nur durch Erfahrung, indem man auch Fehler macht als Trainer, falsche Einwechslungen. Wir hatten es jetzt mit Nuri Sahin, der sehr stark kritisiert wurde in der Champions League, dann für seine Auswechslungen und die Formationänderung. Und das sind einfach Dinge, da muss man tatsächlich lernen, diese Erfahrungen machen. Was aber mir tatsächlich, also wir müssen da schon unterscheiden zwischen externer Kommunikation und interner Kommunikation. Mhm. Also was Kompanie einfach sehr gut macht, und mittlerweile gehört ja auch Medientraining zum absoluten Standardrepertoire von jedem Trainer dazu. Also diese ruhige Art, die kann man natürlich nicht von außen irgendwie vorschreiben.
Die hat man,
aber ja, genau, so ist es. Das ist eine Aura, die man dann letztlich ausstrahlt, und die hat er definitiv, diese Ruhe. Aber es wird, denke ich, intern schon auch zu klaren Ansprachen kommen. Aber das Gute ist mittlerweile, glaube ich, und das war unter Thomas Tuchel jetzt im Vergleich dazu, ist das irgendwann mal verrutscht und man konnte dieses Verhältnis nicht mehr kitten, dass permanent öffentliche Kritik entweder von Seiten des Trainers an der Mannschaft oder umgekehrt stattgefunden hat. Und da, glaube ich, ist Kompany auf einem guten Weg, weil so holt man natürlich auch die Spieler nicht hinter sich als Trainer. Ja. Und ja, ich glaube, dass das eigentlich ein sehr, sehr guter Weg ist, gerade auf dem Niveau mit den Spielern, die ja auch ein gewisses Selbstverständnis und Selbstbewusstsein als Nationalspieler mitbringen. Bei Bayern, da trainierst du mit 20 Nationalspielern, und da will sich auch niemand irgendwie in den Schlagzeilen lesen, dass er schuld ist an irgendeinem Spielausgang.
Mhm. Nochmal zur Kommunikation bei euch bei Trainer. Was sind denn Lerninhalte, die ihr vermittelt an eure Trainer?
Mhm. Also tatsächlich ist die Kommunikation, wir nennen das fußballspezifisch dann Coaching, ist tatsächlich einer der Schwerpunkte im Rahmen unserer Trainerausbildung, weil es ist bei Trainern natürlich so, man kann sich wahnsinnig viel Wissen aneignen. Man bringt Erfahrungen mit als Spieler, man hatte selbst Trainer, von dem einen übernimmt man mehr, von dem anderen weniger, und man orientiert sich natürlich auch an Dingen, die man sieht, die man liest, über YouTube-Videos, über Vorlagen, über Medien. Und man baut ja letztlich einen riesigen Wissens- und Kenntnisstand letztlich auf. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Aber das hilft mir als Trainer nicht. Ja, also ich kenne, und die kennt jeder sicherlich, auch auf den Amateurfußballplätzen, diese Fußballtrainer, die an der Taktiktafel mit den Magneten 23 Systeme vorwärts und rückwärts runterbeten können. Aber bei denen man nicht sieht, dass sie das Ganze vermitteln können. Und genau da, glaube ich, setzt Kommunikation oder Coaching eben auch an. Das bedeutet, schaffe ich es, und wenn ja, wie schaffe ich es, dieses Wissen, was ich mir angeeignet habe, auf meine Mannschaft, auf meine Spieler zu übertragen, dass sie das eben auf dem Trainingsplatz immer wieder zeigen, aber dann auch am Wochenende in den Spielen wiederholen. Und da ist eigentlich Kommunikation und das Coaching die Königsdisziplin eines Trainers.
Was mich total interessieren würde, ich musste zwischendurch, warum auch immer, an José Mourinho denken. Und ich habe mich dann gefragt, sprecht ihr auch über solche Dinge? Also wie man sich als Trainer in der Öffentlichkeit verhält? Es gibt ja nun verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ja die Trainer, die an der Seitenlinie völlig austicken. Ich denke an, weiß ich nicht, einen Klopp oder einen Streich, was man dann aber irgendwie trotzdem auch normal und okay findet, weil sie dann halt einfach sonst nett sind. Aber ein José Mourinho, der halt nach den Spielen noch den Schiedsrichtern in Tiefgaragen hinterherläuft und sie bepöbelt oder sowas, ist ja ein ganz anderer Schnack. Redet ihr auch über sowas, also auch dieses öffentliche Auftreten, also rund um Kommunikation?
Ja, natürlich. Wobei, wenn man mit Spielern spricht, die unter José Mourinho gesprochen haben, ja, die lieben ihn, weil sie sagen, mit dieser Inbrunst und dieser Emotionalität, wie er gegen Außenstehende, gegen Feinde, also José Mourinho, glaube ich, macht das auch ganz bewusst, der arbeitet sehr stark mit diesem psychologischen Muster des Feindbilds. Bedeutet also, der baut sich auf als gallisches Dorf. Ich kann mich an Spiele gegen Barcelona mit Inter Mailand erinnern, als er vor die Kurve geht und vor den gegnerischen Fans jubelt und so weiter. Also da ist so ein gallisches Dorf, was er so erzeugen möchte, wir gegen den Rest der Welt. Und ich glaube, dass das nach außen maximal unsympathisch häufig wirkt und teilweise auch so ein bisschen überzogen ist, aber ich glaube, dass er in diesem Zusammenhang eher so eine Rolle, ich will gar nicht sagen spielt, aber eine Rolle gerecht wird, die er vorher aufbaut, aber dass er nach innen gegenüber Spieler sehr, sehr menschlich ist, weil ich glaube nicht, dass mit dieser Art und Weise er das dann auch intern gegenüber der Mannschaft aufrechterhalten könnte.
Aber nutzt sich so eine Art und Weise nicht relativ schnell auch mal ab? Also ich meine, er hat das in Porto gemacht, hat es bei Chelsea gemacht, hat es bei Inter Mailand gemacht. Und dann hat man ja gemerkt, dass so die großen Erfolge sich nicht mehr eingestellt haben bei ihm.
Definitiv. Also man muss ja tatsächlich sagen, er ist der einzige Trainer, der, glaube ich, alle Titel des Vereins Fußballs auch gewonnen hat. Also auch dort wieder Erfolg und die Art und Weise, wie man auftritt, hat da nicht immer zwingend etwas mit zu tun. Und man könnte jetzt sagen, alles, was Erfolg verspricht, hat dann seine Daseinsberechtigung. Aber ich gebe dir voll und ganz recht, dass sich das relativ schnell abnutzt. Das sieht man ja auch in seinen Trainerstationen. Also während jetzt ein Jürgen Klopp oder ein Pep Guardiola eher längerfristig bei Mannschaften gearbeitet haben, hat José Mourinho nach den größten Erfolgen, die er jetzt zum Beispiel mit Porto oder Chelsea oder sonst irgendwie gesammelt hat, dann relativ schnell auch den Verein gewechselt und ist weitergezogen. Das ist in dem Sinne auch eine relativ gute Erkenntnis. Auch das muss man tun. Ich erinnere mich damals an den EM-Titel von Griechenland mit Otto Rehhagel. Mhm, ja. Und ich denke mir dort immer zurück mit einem wirklich weinenden, lachenden Auge, aber das weinende Auge, wenn ich sage, Mensch, so ein Mensch hätte sich eigentlich ein Denkmal setzen können, wenn er mit Griechenland Europameister wird und dann sagt, ich kann nicht mehr erreichen als Trainer, ich verkünde hier meinen Rücktritt. Und ähnlich wie es ja Jupp Heynckes dann auch gemacht hat und dann wieder den Rücktritt vom Rücktritt, wo es dann wieder eigentlich in einer eher schwächeren Saison ausgelaufen ist. Da wünsche ich mir teilweise sozusagen diese Erkenntnis zu gelangen. Hier bin ich an einem gewissen Level, an einem gewissen Punkt, wo ich als Trainer vielleicht nicht mehr den Input liefern kann. Das ist wahnsinnig schwierig, ja, gar keine Frage. Das ist wie im Privaten mit Beziehungen. Wann ist es besser, zusammenzubleiben? Wann ist es besser, sich zu trennen? Das kann man, häufig gibt es da auch wirklich Schnittmengen zwischen Sport und dem Privatleben auch. Aber das nötigt mir allergrößten Respekt ab. Also auch dahingehend ein Mourinho zu sagen, Mensch, ich könnte mich da jetzt ins gemachte Nest setzen. Ich bin in Porto der König oder bei Chelsea, weil ich zig Titel gewonnen habe. Ich bleibe hier jetzt noch. Aber der hat ja tatsächlich, also dem treibt auch so dieser Wettkampf ja auch an. Und das nimmt man ihm auch ab. Aber es wirkt auf Außenstehende definitiv häufig als so drüber. Also da gebe ich dir voll und ganz recht.
Demnach müsstest du doch Jürgen Klopps Entscheidung, sich da bei Liverpool zurückzuziehen, auch gut gefunden haben, oder?
Ja, die finde ich grundsätzlich gut. Wenn man jetzt aus rein sportlicher Sicht das Ganze betrachtet und jetzt auch so im Nachgang einige Spielerinterviews hört, würde man sich wünschen, dass er vielleicht diesen Schritt dann sogar schon ein Jahr früher gemacht hätte. Vor allem mit Blick auf die Nationalmannschaft, wobei wir da ja mit Julian Nagelsmann jetzt ganz gut aufgestellt sind, aber da hätten sich sicherlich ja auch Möglichkeiten für Jürgen Klopp dann ergeben, nachdem man sich von Hansi Flick getrennt hatte. Also vor diesem Hintergrund, ich denke, dieser richtige Zeitpunkt, der ist wahnsinnig schwer zu ermitteln. Man sagt ja auch, man lebt das Leben nach vorne und versteht es rückwärts, so nach dem Motto. Das, glaube ich, ist halt natürlich auch im Fußball so. Mhm. Aber als Außenstehender kann man das nie. Also auch jetzt die Entscheidung von Jürgen Klopp zu RB zu gehen, als Sportchef dort, wird ja auch brutal heiß diskutiert. Auch dort wissen wir ja gar nicht, welche Hintergründe hat es. Er hat ja häufig gesagt, dass er jetzt momentan als Trainer gar nicht mehr tagtäglich jetzt auf dem Platz stehen möchte. Und auch diese Entscheidung gilt es einfach zu respektieren und zu akzeptieren. Man kennt häufig die Hintergründe von Entscheidungen nicht, auch von Spielerwechseln, wenn man dann teilweise auch so Trainerverlängerungen mitbekommt. Waldemar Anton ist eigentlich so ein relativ gutes Beispiel auch mit der Ausstiegsklausel, der sich ein halbes Jahr vorher hinstellt. Aber der Fußball ist wahnsinnig schnelllebig. Und wenn ich dann halt ein halbes Jahr später ein Angebot meines Lebens hingelegt bekomme, dass die Fans dann in dem Moment wahnsinnig kritisch damit umgehen. Und wenn ich dann halt so vorher Wappen küsse und mich vor die Kurve stelle und sonst irgendwie was. Aber das ist halt die Schnelllebigkeit und das fordert irgendwo auch diese Medienlandschaft. Ja, wir haben jetzt innerhalb der Vereine riesen Medienabteilungen, Social Media, die müssen tagtäglich, was weiß ich, 3 Postings, 20 Stories bringen, damit es auch interessant bleibt. Und da werden Spieler und Trainer vielleicht auch in was reingebracht, was sie später dann letztlich bereuen. Ich würde mal behaupten, dass, wenn Waldemar Anton vielleicht mal beim BVB seinen Vertrag verlängert, dass er vielleicht nicht mehr genau das Gleiche machen wird, was er jetzt in Stuttgart getan hat.
Ja, Lernprozess. Marc, ich habe das Gefühl, wir könnten noch Stunden mit dir weiterreden. Es ist super, super spannend. Wir müssen leider langsam Richtung Ende kommen und wir haben jetzt schon so viele Trainer hier andiskutiert. Deswegen würde mich total interessieren, aus deiner Sicht, was sind denn so richtig starke Trainer? Vielleicht einerseits kommunikativ und andererseits auch fachlich oder das Gesamtpaket?
Wow.
Die zweite Königsfrage, Nils.
Zum Abschluss nochmal ein echter Kracher. Ich kann das tatsächlich schwer beantworten, weil ich natürlich bei den Trainern nicht immer auch beim Training bei Spielersitzungen mit dabei bin. Mhm. Aber so als kleiner Geheimtipp, wo ich wirklich selbst, was ich sehe, so im Trainingsprinzipien, so ein kleiner Geheimtipp, den ich einfach mal mitgeben wollen würde, ist tatsächlich Christian Eichner vom Karlsruher SC, die ja jetzt in der zweiten Liga auch wirklich sehr, sehr gut dastehen, der jetzt über mehrere Jahre eigentlich eine Mannschaft weiterentwickelt hat mit wirklich sehr bescheidenen Mitteln auch, die jetzt vor der Saison mit Gondorf, mit Stindl, mit dem Stammtorhüter Abgänge hatten, wo ich echt sagen muss, wow, das ist eine herausfordernde Situation und das dann so zu meistern, also das ist so, würde ich tatsächlich sagen, ein kleiner Geheimtipp, wo ich jetzt als Sportdirektor vielleicht auch aus der ersten Liga mal etwas genauer hinschauen würde, der jetzt vielleicht noch gar nicht so im Rampenlicht steht, aber der jetzt einfach über Jahre hinweg auch kontinuierlich Aufbauarbeit bei einem Verein geleistet hat, der nicht die Riesenmittel zur Verfügung hat, wo ich weiß, der kommunikativ wahnsinnig stark ist in der Ansprache mit den Spielern und der ist tatsächlich ja auch ähnlich wie, muss man ja auch sagen, der auf dem besten Weg ist, wenn ich mir einen Christian Streich oder einen Frank Schmidt bei Heidenheim jetzt aktuell anschaue, der über längere Zeit bei einem Verein wirklich auf allerhöchstem Niveau gearbeitet hat und das ja auch dann schafft, die Spieler immer wieder in der Ansprache neu zu motivieren, anzusprechen und zu Höchstleistungen zu bringen. Das ist definitiv, also wenn ich jetzt so zweite Liga, würde ich den Fokus auf Christian Eichner und erste Liga Frank Schmidt auf den, also wo es auf eine authentische Art und Weise sehr sympathisch schaffen. Und ich glaube, fachlich, methodisch, wie gesagt, sind die alle top, die da oben ankommen, aber das sind so zwei Typen, die, wo ich ein besonders positives Augenmerk drauf habe, auf die zwei.
Finde ich schön. Das ist ein schönes Schlusswort, Marc. Es war ein Fest, mit dir zu plaudern. Richtig, richtig spannend, richtig interessant. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute für Trainer und alles, was sonst noch so kommt. Und ich find's gut, wenn wir irgendwann einfach mal Recap machen, mal eine zweite Folge mit dir. Ein sehr, sehr, sehr sympathischer Gast, oder? Jens, was sagst du?
Vielen, vielen Dank, Marc. War super. Und diese Einblicke bekommt man eben auch nicht jeden Tag. Ja. Und ihr seid da ja schon extrem nah dran, was die Trainer so brauchen, was sie so mitbringen müssen. Von daher, danke für deine Einblicke.
Ja, vielen lieben Dank auch für die Möglichkeit und euch natürlich auch hier mit dem Podcast weiterhin viel Erfolg. Ich höre euch ja auch fleißig tatsächlich als Zuhörer, von dem her auch für euch weiterhin viel Erfolg.
Cool, dann hör in die neue Folge rein, die ist sehr gut geworden. So, ihr Lieben, und also Marc hat es ja wunderbar jetzt zusammengefasst mit den Trainern, da kann man sich eigentlich nur anschließen. Bleibt authentisch, bleibt bescheiden und vor allem bleibt im Gespräch.
Ciao.
Noch ein Tor, Defense Jens, Defense Jens, schalalala.